Shortleg.
We're gonna rock the show.
Shortleg.
Bang your head and let it flow.
Shortleg. Der Daten.de Podcast mit Thomas Short Designer. Shortleg.
Es war ein unterhaltsames, spannendes und vor allem überraschendes World Matchplay 2020, das am Ende von Dimitri Vandenberg gewonnen wurde. Das und vieles mehr werden wir heute in der heutigen Ausgabe von Shortleg, dem Daten.de Podcast, natürlich besprechen. Und zwar in unserer Stammbesetzung bestehend aus mir, Marvin Vandenboom, aber natürlich auch mit dabei mein geschätzter Daten.de Kollege Kevin Barth. Moin Kevin.
Hallo Marvin.
Und frisch zurück aus München ist der Shorty. Grüß dich, Shorty.
Hallo Männer, grüß euch.
Shorty, du hattest in den Übertragungen von DAZN schon gespoilert, wer denn unser heutiger Gast ist. Ja, und es ist kein geringer als Robert Marjanovic. Grüß dich, Robby.
Grüße in die Runde. Danke für die Einladung erstmal.
Ja, ich war zu aufgeregt, Leute. Ich habe das Ding versaut. Tut mir leid, aber ich war einfach sehr, sehr begeistert, dass Robby für uns Zeit hat.
Vertragsstrafe, da müssen wir uns nochmal was überlegen.
Das ist eine reine Literfrage, sagst du.
Ja, wie gewohnt könnt ihr Shortleg auf allen möglichen Podcatchern hören, wie Spotify, Anchor, meinen Sportpodcast oder auch dem Daten.de YouTube-Channel. Teilen und bewerten natürlich absolut erwünscht. Ja, wir reden heute über das Geschehen beim World Matchplay und machen das heute ein bisschen anders. Sonst seid ihr ja gewohnt, dass wir im ersten Teil über unseren Gast reden. Heute drehen wir es mal um. Wir reden zuerst über das World Matchplay und im zweiten Teil dann über unseren heutigen Gast Robert Marjanovic. Ja, Dimitri Vandenberg, der Sieger des World Matchplay. Wer hätte das vor Start des Turniers gedacht? Robert, wie war es für dich? Du hast ja auch einige Tage kommentiert auf Sport 1. Am Ende Vandenberg, der Sieger. Damit konnte man nicht rechnen, oder?
Nee, absolut nicht. Ich hatte ihn wirklich bis zum Halbfinale gar nicht auf dem Zettel. Habe auch noch, glaube ich, so ein Gespräch oder ein Interview gesagt, er ist für mich so unter den letzten 8, war er so die Nummer 7 oder 8, der ich zutrauen würde. Umso erfreuter bin ich natürlich, dass es geschafft hat. Und wer Dimi kennt, der weiß ja auch, dass er viel von seinen Träumen redet, von seinen Zielen und so weiter. Und die Amis haben so einen Spruch, if you talk the talk, you better walk the walk. Und das hat er gemacht.
Kevin hat am Ende tatsächlich der beste und konstanteste Spieler gewonnen?
Ja, wenn man sich anschaut, was er ab dem Viertelfinale gespielt hat, hat er das Richtige zur richtigen Zeit gemacht. Also einen Adrian Lewis dann zu schlagen, der irgendwie wieder am Kommen war und sich dann selber auch extrem gepusht hat. Das war die erste Hürde im Halbfinale, 14-15 zurückgelegen, um dann 3 Legs nacheinander zu gewinnen. Und ich glaube, für keins mehr als 15 Darts zu brauchen. Das war die nächste große Geschichte, auch dass er das dann im Halbfinale gegen Durant weiterhin konstant gemacht hat. Und gestern im Finale hat er den Gegner die Fehler machen lassen und im richtigen Moment entsprechende Finishes ausgepackt. Er hat das richtig gut gemacht und ist deswegen für mich auch der verdiente Sieger. Man kann jetzt natürlich von großen Namen reden. Was wäre gewesen, wenn? Mit Sicherheit hat jemand anders für ihn natürlich Michael van Gerven aus dem Weg geräumt. Das brauchen aber die meisten, wenn sie so ein Turnier dann eben einfach auch gewinnen.
Shorty, du warst bei DAZN einige Tage mit dabei, vor allem in der heißen Endphase. Was hat dir an Vandenberg besonders gefallen bei diesem Turnier?
Also seine Unerschrockenheit und dass er das Vermögen ausgepackt hat, was er gelernt hat in der Pandemie, von einem völlig auf seinem Zenit spielenden Weltmeister, der einfach nicht auf die Welt losgelassen werden kann zurzeit durch die Pandemie und sich völlig am Board zu Hause austobt. Und Dimi hat das große, große Vergnügen und Glück gehabt, dort die 3 Monate verbringen zu dürfen. Und das, was Peter der Welt angetan hatte, hat er alles Dimi angetan. Und der hat daraus gelernt wie ein Wahnsinniger. Hat sich wirklich abgeguckt, wann man welche Pausen macht, mit dem sich runterbringen, mit dem Puls runterbringen, genau in den richtigen Timing, keine Hektik aufkommen lassen, seinen eigenen Rhythmus spielen, sein Tempo durchdrücken, der Bestimmer auf dem Board sein. Und das ist mein Ziel. Die Highlander-Nummer, es kann nur einen geben. Hat er perfekt umgesetzt. Danach ging es dann nochmal 3-4 Wochen in Urlaub erstmal, das alles mal noch durchdenken, machen und tun. Und dann kommt er auf diese World Matchplay und dann passieren all diese Dinge um ihn herum und er begreift langsam, Mann, es ist doch keiner hier, der mir was antun kann, der was schlimmer war als die letzten drei Monate. Also hau ich sie jetzt hier alle an die Wand. Und dann war er unerschrocken, dann war er der Bestimmer. Und das war einfach grandios anzusehen, dass er das alles umsetzen konnte. Also ein geiles Zeit-Timing für Dimi. Da lief viel Gutes zusammen.
Ja, Dimi jetzt die neue Nummer 12 der Welt tatsächlich. Robby, ich würde ihn schon als Arbeiter auch bezeichnen, weil das sieht an Bord vielleicht manchmal auch ein bisschen awkward aus mit den Atempausen. Wie siehst du das? Was ist seine größte Stärke?
Ich glaube, diese Zeit bei Peter Wright, die hat ihn, so wie Shorty gesagt hat, wirklich weitergebracht. Und er hat ja selber gesagt, er hat ja viel trainiert und er trainiert auch viel, aber Training ist nicht alles. Und er hat ja wirklich dann auch mal zum Besten gegeben, dass Peter Wright ja auch kein großes Trainingsmonster ist. Also er hat nicht so viel gespielt, wie er gedacht hat. Er hat eher so an Dimmys Mindset gearbeitet und ich glaube, Dimi hat auch gesagt, er war beeindruckt von Peter Wrights Haus, von seinem Lebensstil und von allem und hat sich gedacht so im Kopf, das will ich auch haben. Und er hat jetzt auch nochmal nach dem Interview gesagt, er will heiraten, er will Kinder kriegen, er möchte das Geld verdienen und allen eine gute Zukunft bringen. Ich glaube, das hat ihn sehr, sehr motiviert und auch nochmal im Kopf weitergebracht, dass er Dart spielen kann, das wussten wir alle. Nur jetzt ist auch noch dieses mentale Ding noch dazugekommen und diese extra Motivation, dieser extra Kick, den er vielleicht bei den Rides geholt hat oder sich geholt hat. Und das war, glaube ich, auch das Geheimnis dann zum Schluss.
Ja, gehen wir nochmal durch, Kevin, durch den Run von Dimitri Vandenberg. Das ging ja los gegen Nathan Aspinall in der ersten Runde. Das war ja das letzte Erstrundenspiel, wo er sicherlich auch als Außenseiter bereits ins Turnier gegangen ist.
Ja, gerade da hat er, glaube ich, schon vieles richtig gemacht, hatte auch in Anführungsstrichen das Glück, dass bei Aspinall nicht viel gelaufen ist. Aspinall ist auch ein Spieler gewesen, den ich eigentlich weit getippt hatte, der aber einfach keinen guten Tag gehabt hat. Und das war so das erste Ausrufezeichen, das er gesetzt hat. Einen der top gesetzten Spieler, dem man viel zugetraut hat, der ja auch die Home Tour gewonnen hat, ihn dann in der ersten Runde rauszunehmen. Und das auf der einen Seite, natürlich waren da Fehler des Gegners, aber auf der anderen Seite hat Dimitri da auch Dinge richtig gemacht. Es war dann aber auch so, dass er sich gesteigert hat. Mit Sicherheit vielleicht das schwächste Spiel war dann in der zweiten Runde gegen Joe Cullen, wo er, glaube ich, mit purer Willensleistung das irgendwie noch gedreht hat.
Genau, und dann ging es ja weiter, wie du schon gesagt hattest, mit dem 16-12 gegen Adrian Lewis, dann auch ein schwieriges Spiel gegen Glenn Durrant überstanden, beide aus dem gleichen Management-Stable von McElkin. Ja, und dann gestern das Finale gegen Gary Anderson, Shorty. Das war ein Finale, da hatten wir uns, ich denke, schon ein bisschen mehr erwartet, oder?
Ja, definitiv. Also da war ich auch ein bisschen erstaunt, dass Anderson quasi da genau so sein schlechtestes Satz eigentlich auspackt in den Early Days dieses Finals. Weil irgendwie hatte ich mir so im zweiten Leg bemerkt, dass er irgendwie Probleme mit seiner Hand hat, da dieses richtige öffnende Pound auf No Return nicht mehr so in dieser grazilen Form, wie er ihn jahrelang ausgeführt hat, da irgendwie hinbekommt. Und da dann irgendwo mit aller Macht versucht hat zu schieben, aber nicht Dimi einfach nicht losgeworden ist. Ne? Also ihn da machen konnte, was er wollte, und als Dimi dann anfing, traumhaft zu finishen und eine Sicherheit auszustrahlen, hat man gesehen, dass Anderson wirklich versucht und versucht und versucht, aber einfach irgendwie an diesem Tag nicht so zustande brachte. Ich meine, er bringt seine erste 180 ins Ziel im 24. Leck und das passiert eigentlich nie. Also das war völlig ungewöhnlich, diese ganze Konstellation. Er hat dann 277er und eine 171 noch geschafft, dazu ein High-Finish mit 130. Das sind Zahlen, ja, wo man eigentlich nicht Gary Anderson oben drüber schreibt. Ja, und Dimi hat fein gearbeitet, hat genau die Lücken, die wehtun, ausgenutzt, hat ihm noch 170 auf seine 130 eingeschenkt, hat ihm noch 124 auf Bull eingeschenkt und dann noch eine 132, um die Kirsche auf die Torte zu werfen, auch noch gegönnt. Ja, und dann bist du halt irgendwann auch innerlich einfach fix und fertig. Das hast du an Anderson gesehen. Der hat gekämpft, gefeitet, gebissen, aber es war einfach nichts zu machen für ihn. Er ist ja selber einfach nicht sein Abend. Das hat Dimi fein gespielt, ja.
Als böser Journalist müsste man ja fast die Frage stellen, hat er im Viertel- und Halbfinale für seine aktuellen Verhältnisse überperformt?
Anderson?
Ja.
Ja, hat er. Das war pure Willenskraft, wie man schon sagt, das reine mentale Stärke war es gegen Smith. Das hatte nicht viel Großartiges. Dieses Spiel hatte 780, das war, also ich meine, es ist die mentale Stärke über Smith, die Gewalt hat er immer noch über ihn. Weil Smith hat es wieder nicht geschafft, das Ding zu Ende zu kriegen. Und alle haben eigentlich die aktuellen Leistungen von Smith sind doppelt und dreifach so gut wie die von Anderson, aber er kann einfach nicht gegen ihn gewinnen, weil es im Kopf immer noch nicht stimmt. Das passt nicht. Und das gegen Whitlock war, ja, ein schräges Spiel.
Robby, wie siehst du? Ja, Schotti, willst du noch sagen?
Ja, bitte.
Robby, wie siehst du, Gary, der hängt so ein bisschen irgendwie, ja, mit... Also ist nicht mehr der Alte. Man sieht auch die Darts, die stecken nicht so, wie man das von ihm früher gewohnt war. Was ist da das Problem aktuell?
Ich glaube, dass diese Corona-Phase ihn doch ein bisschen demotiviert hat. Es gibt ja viele Spieler, die wirklich auch zugegeben haben, dass sie kaum gespielt haben. Daryl Gurney, James Wade, die haben ja beide gesagt, die haben irgendwie nur, wenn überhaupt, ein paar Stündchen gespielt oder teilweise wochenlang gar nicht. Und auch Gary Anderson ist, finde ich, aus dieser Riege irgendwie auch so ein Spieler, dem ich auch zutraue, dass er einfach nicht viel gemacht hat. Und dem hat einfach auch die Matchpraxis gefehlt. Er lebt ja immer auch in der Weltrangliste von diesen großen Turnieren. Das hat jetzt nicht funktioniert. Ja, und ich glaube, Dimi hat es auch gut erkannt dann auch im Finale, wenn ich jetzt nochmal aufs Finale zurückkommen darf. Da gab es auch so eine Situation, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich das so markant fand. Gary hat 61 Rest, Dimi hat 164 Rest, Dimi kommt dran, pfeffert den ersten direkt in die 1 und so ein Gary Anderson, der hätte sich dann aufgeregt und hätte die zwei nächsten einfach hinterhergeworfen. Dimitri Vandenberg hat aber irgendwie gemerkt an dem Abend, dass Gary Anderson nicht in der Verfassung ist, in der er ihn erwartet hat und wirft nochmal zwei Triple 20er hinterher, ganz in Ruhe. Und ich glaube, das war auch der Unterschied, dass Dimi um jedes Leck gefightet hat und nichts aufgegeben hat. Und diesen Biss, den hat Anderson irgendwie in den letzten Wochen ja, so ein bisschen vermissen lassen, finde ich. Und das hat ihn früher auch ausgemacht, gerade wenn er sauer geworden ist, wenn er hinten war oder wenn ihn was geärgert hat oder der Gegner zu langsam war, dann kam er nochmal richtig. Aber Gary wird, denke ich mal, wenn die Premier League wieder losgeht, werden wir den alten Gary wieder sehen, weil dann kommt wieder diese Matchpraxis und diese Sicherheit.
Premier League ist eigentlich ein ganz nettes Stichwort. Als Matchplay-Sieger, ich weiß, das ist immer die beliebte Frage und ja, die Premier League 2021 ist noch sehr, sehr weit hin, aber reicht so ein Matchplay-Sieg für eine Nominierung aus, Kevin?
Ja, definitiv. Also das ist das zweitwichtigste Turnier nach der WM. Dimitri hat nicht so viel zu verteidigen. Ich habe es gerade nicht genau im Blick, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er, ich denke, die weiteren TV-Turniere werden stattfinden dieses Jahr und dass er sich durchaus auch nochmal weiter nach vorne spielen wird. Erwarte ihn am Jahresende zumindest unter den ersten 10. Und noch dazu hat er als junger Spieler mit entsprechendem Walk-on auch dieses typische PDC Sky Premier League Format, weshalb man, glaube ich, jetzt schon nicht mehr an ihm vorbeikommt.
Wie seht ihr das, Shorty, Robby? Geht ihr da mit?
Ja, absolut. Genau so.
Ja, ich sehe es ähnlich. Also ich denke mal, die müssten ihn eigentlich holen, wenn jetzt nicht wirklich was granatenmäßig schief geht. Also ich denke mal, die WM, da ist er in der zweiten Runde gesetzt. Wenn er da ein, zwei Spiele gewinnt, dann hat er gezeigt, dass er da dazugehört, mehr oder weniger die letzten 16 vielleicht bei der WM erreichen, einen ordentlichen Grand Slam spielen, dann dürfte eigentlich nichts im Weg stehen. Die PDC ist ja auch daran interessiert, diese jungen Spieler reinzuholen und ein bisschen was für die Show zu machen. Und allein der Walk-On von Dimi ist ja immer so ein kleines Highlight. Das wollen die Leute einfach sehen und ich glaube, auf sowas wartet die PDC auch bloß.
Jetzt galt Dimitri ja vorher schon immer als guter Bühnenspieler, bei dem es auf dem Floor eher ein bisschen hapert. Jetzt waren die Fans nicht da, da kommen wir gleich nochmal drauf, etwas später. Aber die Stage ist einfach viel, viel größer natürlich als auf dem Floor, Shorty. Also reicht das schon für Dimitri aus, dass er einfach diese größeren Ausmaße hat auf der Bühne als so eng auf dem Floor?
Ja, das kann ja durchaus sein. Also da hat er das Potenzial, auch mal von links nach rechts zu laufen. Der kann sich frei bewegen, zu tanzen. Du hast da keinen, der dich irgendwie nervt, weil er eben halt in der nächsten Kabine steht und spielt. Und er kann sich völlig narzisstisch zeigen, präsentieren. Er hat ja auch immer, wenn er dann fertig war und sein Dartsback auf den Tisch gelegt hat, hat er erstmal nach oben geguckt, wo ist die Kamera gerade, in die ich reintanze. Und er hat dann die Kamera voll im Blick. Er ist der Dreammaker und Showmaker. Das gehört da völlig dazu. Und das ist ja auch der Unterschied. Das machst du ja bei einer Players Championship nicht. Ja, dass er da also auch dieses Bewusstsein dafür sein, für die Masse, für das Publikum da zu sein und sich das nur imaginär vorzustellen. Zumindest tanzte er als einziger immer, suchen mit der Kamera kokettiert. Er hat da immer sehr drauf geachtet, dass jede Bewegung sitzt. Also das ist schon alles ausgereift.
auf jeden Fall wieder ein Major-Sieger, der Deutsch spricht. Das können wir an der Stelle festhalten. Und ist eigentlich auch die perfekte Überleitung zu unseren beiden deutschsprachigen Startern bei diesem World Matchplay. Lass uns zuerst reden über Gabriel Clemens, sein Debüt in Milton Keynes. Robby, ihr seid ja sehr, sehr gut befreundet, das ist ja bekannt. Wie hast du Garas Leistung gesehen gegen Rob Cross und gegen Ratajski?
Ja, Rob Cross, das Match war schon geprägt von Nervosität und man hat es ihm schon angemerkt. Er tut zwar immer sehr cool und sagt, ja, alles gut und alles wie immer, aber es ist natürlich schon ein Ding, wenn du plötzlich beim World Matchplay stehst. Also kann ich mir vorstellen, das ist schon, ja, wie du gesagt hast, das zweitwichtigste Turnier und man ist dort und letztes Jahr so knapp die Qualifikation dafür verpasst. Er hat natürlich davon gelebt, dass Cross absolut schlecht gespielt hat, muss man auch sagen. Es war wirklich, er hat ja auch Gaga selber gesagt im Interview danach, wir haben beide scheiße gespielt, das muss man auch mal so sagen dürfen. Klar, er kann das sagen, aber ich fand es aber dann beeindruckend, wirklich, wie er dann den Schalter umgelegt hat nach so einem Spiel, nach so einer Schrecksekunde mehr oder weniger und dann wirklich ein ordentliches Spiel gespielt hat. Mal angenommen, also ich glaube, es hätte für viele gereicht an dem Abend, außer eben für Ratajski und wie gesagt, es hat ihn so beeindruckt und ich habe auch noch mit ihm gesprochen, es hat ihn auch so ein bisschen noch mehr motiviert auch das Ganze. Also für ihn war das dann, er sagt ja immer Step by Step, Step by Step, das hört man ja von ganz vielen Spielern immer, aber er sieht es wirklich so und denk mal, er ist auf einem guten Weg, es war ein gutes Debüt beim World Matchplay und mehr braucht man, glaube ich, noch dazu auch nicht zu sagen aus meiner Sicht.
Ja, es ist halt schon so, wenn man sich das Match gegen Ratajski anguckt, die Steigerung zwischen diesem ersten und dem zweiten Spiel, die ist natürlich aufgefallen. Die Zahl der 180er, die er da geworfen hat, es gab halt ein, zwei Momente, ne, wo er selber Chancen nicht genutzt hat. Erstes, zweites Leck und dann in der Verlängerung, die dann entsprechend da war, da dann im 21. Leg, glaube ich, die drei klaren Darts, die er nicht genutzt hat. Aber Ratajski hat natürlich auch wenig zugelassen, hat dann aber natürlich im Viertelfinale ist er da nicht mehr rangekommen. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Gaga das nicht umwirft. Also ich fand das auch sehr prägend bei der WM, als er gegen Van der Paas rausging und bei der PK dann gemeint hat, wer von euch möchte die blödeste Antwort? Also er war nach wie vor zu Scherzen aufgelegt und ein Medienkollege wollte unbedingt von Gaga hören, wie enttäuscht er jetzt ist und was weiß ich. Und Gaga hat halt gemeint, ich bin nicht enttäuscht. Es ist alles in Ordnung, sowas kann passieren und das macht ihn, glaube ich, besonders stark.
Schaut die erste Runde nochmal gegen Rob Cross. Wie wichtig war es denn auch mal, dass ein Deutscher, obwohl er nicht gut gespielt hat, mal gewonnen hat? Wir haben es ja oft erlebt, dass Deutsche auch verloren haben, obwohl sie gut gespielt haben. Jetzt hat Gaga mal echt für sein Niveau nicht gut gespielt, aber trotzdem gewonnen.
Ja, also das ist ein großes Signal natürlich in die Runde rein, dass wir ja auch immer wieder so gefühlt, wenn sich einer für so ein großes Event qualifiziert, kriegt er meistens einen vor die Flinte, der aus den ersten acht kommt und nicht aus dem Rest Pools dieses Turniers und da immer eine super Höchstleistung bringen muss. Und jetzt hat Gaga mal einen Spieler umgenockt, der eigentlich noch schlechter war als er. Und das ist natürlich ein schönes Zeichen. Also, dass das jetzt auch mittlerweile geht, weil wir reden immer vom ABC-Game und mal so ein schweres Spiel ins Ziel bringen. Aber dieses Spiel hat er dann ja auch relativ schnell begriffen, jetzt kann ich ihn wirklich umboxen, wenn ich den Schalter umlegen kann. Und beide haben Dreck gespielt, aber er hat es gewonnen. Super.
Genau. Ja, wenn ich noch vielleicht noch was ergänzen darf, Kevin hat es gut gesagt hier mit der Enttäuschung, das habe ich ja immer von ihm auch selber miterlebt, wenn ich dann im Hotelzimmer nach diesen Players Championships rumgejammert habe, oh, ich habe wieder 6-5 verloren und da habe ich den Dart verpasst. Er war immer direkt der Erste, der hat nie gesagt, ja, schade, Robby oder so, er hat gesagt, ja, vergiss das Ding ist vorbei, geh ins Bett, steh morgen nochmal 10 Minuten früher auf, wärm dich nochmal ein bisschen auf, denk drüber nach, was du falsch gemacht hast und morgen mach es einfach richtig und hör auf zu jammern. Das war immer sein Ding halt einfach.
Obwohl früher aufstehen als Gaga schwierig ist.
Absolut. Das ist eine Katastrophe mit dem. Der steht morgens um 6 vor deinem Bett, wenn ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, und geht seinen Matchplan für den Tag durch mit dir und du bist noch total groggy. Und vielleicht auch noch eine lustige Geschichte, wo ich immer so lachen muss. Darren Webster, auch so ein Frühaufsteher, ihr könnt euch das nicht vorstellen, da stehen die vor dem Frühstücksraum morgens in England und scharren schon beide mit den Hufen und denken sich, was ist los, es ist schon 7 Uhr und das Ding ist immer noch nicht offen. Also nicht, weil sie jetzt unbedingt was essen wollen, sondern weil der Tag endlich losgehen soll.
Tja, aber also ist er früher als Mervyn King auch im Practice Room?
Nicht im Practice Room, aber er steht eben sehr früh auf und will dann einfach, dass der Tag anfängt. Also er ist halt ein Arbeiter, er kennt es ja nicht anders. Er ist halt so ein Typ, wo immer gearbeitet hat, hart gearbeitet hat und das überträgt er einfach auf Start und ich glaube, damit fährt er ganz gut, glaube ich.
Das können wir auf jeden Fall festhalten. Es wäre sogar die Top 32 mit einem Sieg gegen Ratajski möglich gewesen, aber sieht trotzdem Richtung WM, sage ich mal, nicht so schlecht aus. Aktuell fehlen hochgerechnet 10.000 Pfund auf eine WM-Setzung. Aber ein paar Turniere werden ja hoffentlich vorher noch ausgespielt. Kevin, wir kommen dann in dem Zuge zu Mensa Suljovic, der ja eigentlich echt gut gespielt hat, finde ich. Also ich finde, er hat echt gute Partien gezeigt. Dann gegen Michael Smith aber trotzdem verloren. Wie schätzt du die Leistung von Menzo ein?
Ja, das ist genau das Problem. Also ein richtig schönes Spiel gemacht gegen Jamie Hughes, gegen Michael Smith, ihn immer wieder mit schönen Finishes gekillt und prinzipiell nicht so stark gescored wie gegen Hughes, aber es war gut, er war gut unterwegs und dann bringt er aber diesen Vorsprung nicht ins Ziel und gerade in der Verlängerung, wenn es drauf ankommt, wirft er dann 7 Darts nacheinander in 2 unterschiedlichen Legs an den Doppeln vorbei und Smith macht das natürlich großartig, wie er zurückkommt, aber Mensur hat ihn eben auch gelassen und das Hauptproblem ist, dass Mensur in meinen Augen seit diesem World Grand Prix Halbfinale 2018, wo er 3-0 geführt hat und noch 4-3 verloren hat, kein großes Spiel mehr im TV, was eng war, wirklich gewonnen hat. Da gab es dann beim Grand Slam das Halbfinale gegen Gavin Price, wo er 10-5 vorne war und das Ding noch verloren hat. Dann gab es mehrere frühe Niederlagen und das wäre jetzt wirklich nochmal eine Chance gewesen. Also ich fand ihn echt gut und habe auch gedacht, bei der Tour jetzt, bei der Summer Series, Mensch, der ist wieder recht konstant unterwegs gerade und das war so ein Momentum, wo ich jetzt den Eindruck habe, dass das jetzt wieder verloren gegangen ist, weil er sich ja nach dem Match gegen Smith auch richtig geärgert hat und da ist so eine Geschichte irgendwie bei Mensur seit 2 Jahren, glaube ich, da, die wohl schwierig zu sein scheint, aus dem Kopf zu kriegen. Gerade in diesen entscheidenden Momenten ist er nicht mehr so kalt, wie er das in seinen, ja, zwischen vielleicht 2015 und 2018 dann gewesen ist.
Jetzt ist Mensur aufgrund seiner Finalteilnahme von 2 Jahren, wo er dann natürlich jetzt einiges an Preisgeld auch verloren hat, in Anführungsstrichen nur noch die Nummer 14 der aktuellen Weltrangliste Shorty. Müssen wir uns Sorgen machen um Mensur oder wie schätzt du aktuell die Situation vom Gentle ein?
Ja, also da muss ich gar nicht großartig nachdenken. Das hat Kevin ja gerade schon relativ ausführlich erklärt, dass es eben genau in seinem Kopf stattfindet. Ja. Er hat ja die Technik wieder, er hat auch wieder seine Ruhe, er hat wieder seine Momente am Tisch, wo er nur im Zwiegespräch mit seiner Kreide ist oder was auch immer er da hat, Heikum oder das Handtuch oder was auch immer ihn da damals zu dieser großartigen Leistungsexplosion gebracht hat, versucht er gerade wieder zurückzufinden. Und jetzt geht es einfach darum, geduldig zu bleiben, was natürlich eine Katastrophe ist, wenn wir von einem 2-Jahres-Zeitraum reden. Und jetzt gibt es da natürlich dann diese Rückklatsche, da ist das Finale erreicht, jetzt früh raus, nun geht die Ranglistenposition flöten. Das sind jetzt alles die Momente, in denen er stark sein muss. Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Jetzt muss er den Profi zeigen und sagen, da muss ich halt andere Momente kreieren. Dann muss ich gut sein in anderen Turnieren, wo ich vor 2 Jahren oder letztes Jahr eben nicht gut war. Jetzt ist ja auch sowieso, fühlt sich alles anders an. Der Kalender fängt völlig an, durcheinander zu fliegen. Du spielst an anderen Daten, in anderen Turnieren. Du musst völlig andere Wege gehen. Du spielst in einer Bubble 6 Turniere in 5 Tagen oder 5 Turniere in 5 Tagen und. Du musst dich auf neue Gegebenheiten einstellen. Jetzt kommt das Profitum raus. Jetzt musst du Mensur für sich selbst kämpfen. Und Kevin hat es gesagt, es ist irgendwas in ihm passiert vor 2 Jahren bei diesem Spiel, was er immer noch nicht ganz verarbeitet hat. Und da kann man vielleicht mal sagen, ja, vielleicht nochmal irgendwie mit dem Mentalcoach, der ihn damals schon auf Schiene gebracht hat, nochmal ran an das Problem und das offen und ehrlich bearbeiten, weil nur durch gute Momente, nur durchs Erleben kriegst du es vielleicht irgendwie schneller hin, aber ansonsten hilft da, glaube ich, nur Geduld, sonst überpacest du wieder und dann geht es ganz nach unten los, wenn du erstmal in diesem Abwehrstrudel bist.
Jetzt hatten wir bei diesem World Matchplay die Top 4 komplett nicht im Viertelfinale. Ein frühes MVG aus, was natürlich so ein Turnier immer öffnet. Gavin Price war schon wieder sieglos beim World Matchplay, das können wir auch festhalten, Robby. Es ist eigentlich aktuell keine Momentaufnahme mehr, oder? Also es ist wirklich mittlerweile so ausgeglichen, dass das immer öfter vor allen Dingen auch auf der Pro Tour vorkommt.
Ja, es ist ein bisschen eine ungewöhnliche Situation. Das heißt, wir hatten ja eine Phase, wo wirklich Gary Anderson diese Abstinenz von Michael van Gerven dann ausnutzen konnte. Dann jetzt auch Peter Wright natürlich so mit Favorit. Ich glaube einfach, dass diese ganze Corona-Sache das alles ein bisschen durcheinander gewirbelt hat. Und auch so ein Menzo Suljovic, über den wir gerade geredet haben, auch so ein Typ, wo, wenn solche freien Zeiten kommen, lieber mal mit seiner Familie was macht oder zu Hause, wie wirklich jetzt wieder konsequent ans Board zu stehen, sagt er immer wieder, er ist ein Familienmensch und so weiter. Diesen Leuten gehen irgendwie diese, ja, die spielen so 95, 96, Menzo 91 Averages. Das kommt dir gut vor, aber die haben immer mehr diese Loose Legs, sage ich immer, wo dann einfach zu wenig Triple kommen und so weiter. Aber ich glaube, wenn das jetzt alles wieder normal anfängt und vielleicht 2021 wieder richtig durchstartet, dann werden wir auch wieder diese Top-Favoriten alle wieder ganz oben sehen und auch Viertelfinals mit 5 Top-8-Spielern sehen. Also meine Einschätzung. Es ist einfach ein bisschen komisch gerade und es war ja auch klar, Summer Series, World Matchplay, wer kommt jetzt am besten aus dieser dreimonatigen Pause raus? Und ja, es waren jetzt diesmal eben andere Leute wie sonst.
Ich glaube, bei Van Gerven war es einfach ein schlechter Tag. Also da war die Summer Series ja mit 2 Turniersiegen nicht schlecht, aber dann halt auch Niederlagen relativ früh in den anderen Turnieren. Und dann, ja, ist er gegen Dolan schon nicht gut gestartet, wo man sich denkt, das hätte Dolan auch besser ausspielen können. Aber gegen Whitlock, ja, ich glaube, das war, der hat zuletzt bei der WM 2014 in der ersten Runde gegen Zoran Lerchbacher schlechter gespielt, was den Average betrifft.
Dafür hatten wir auch einige Überraschungen, über die jetzt auch noch geredet werden soll. Wir hatten einen Vincent van der Voort, der ja einiges hat liegen lassen. Es hätte noch viel weiter gehen können, eigentlich für den Niederländer. Dann hatten wir einen Simon Whitlock, der Van Gerven halt ausgeschaltet hat. Und den, wie wir ihn schon mal genannt haben in diesem Podcast, den neuen Adrian Lewis, auch wieder verbessert. Robby, wie schätzt du das ein? Also Adrian Lewis, sehr emotional, zuletzt öfters, jetzt gut, konnte man das noch besser hören. Der feiert da jeden guten Wurf. Wie findest du ihn? Wie findest du seine neue Herangehensweise?
Ja, Adrian Lewis ist wirklich so ein Mysterium für mich geworden. Also dieser Brunftschrei, den er da ablässt, klar, auf der Bühne kann man das mal machen. Ich finde es nicht ganz in Ordnung dem Gegner gegenüber, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ja gesagt, seine Meinung darf man ja haben. Es ist auch nichts Böses in seine Richtung, aber er hat so viel ausprobiert. Und dieser Frust, der ihm dann vor 2 Jahren so richtig in den Knochen gesessen ist. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, als er José Justicia da am Hals gepackt hat damals. Klar, ihr habt schon über die Situation geredet und alles, aber ich glaube, das war so der Moment, wo auch der Letzte gemerkt hat, oh, Adrian Lewis, stimmt irgendwas nicht. Dann fing er an, plötzlich völlig langsam zu werfen. Ich durfte ja selber gegen ihn spielen und denk so, oh, cool, ein schöner Gegner mit schönem Rhythmus. Und auf einmal braucht er da irgendwie gefühlt 2 Minuten für 3 Darts, bis er da mal vorgeht, auch dann in Zeitlupe und alles. Ich war total geschockt eigentlich. Adrian Lewis auch bei den Interviews, er tut leise Töne anschwingen, gefällt mir schon mal gut. Ich wünsche es ihm wirklich von Herzen, dass er wieder so auf sein Level kommt, dass wir von ihm gewohnt sind, von ganz früher, weil ich glaube nach wie vor, auch wenn er jetzt nicht mehr der Jüngste ist, aber immer noch einer der Spieler wahrscheinlich mit dem größten Talent von der PDC-Rangliste.
Ich habe halt bei ihm immer die Zweifel, ob er das jetzt weiter durchziehen kann. Ja, soweit ich weiß, gab es da jetzt auch mal wieder irgendwie ein bisschen Gewichtsverlust und so weiter, aber ja, er ist jetzt für mich auch nicht derjenige, der der Fleißigste ist, der Disziplinierteste ist und ich fand es auch extrem nervig, ihm zuzuhören. Also mit diesem Geschrei, was jetzt, ich habe das Zweitrundenspiel gegen Danny Noppert gesehen. Puh, das war schon heftig. Also ich fand Price schon auch immer gewöhnungsbedürftig, aber Louis irgendwie noch mal mehr. Also da denke ich so, hu, was ist da los?
Dann gab es auch noch zwei in Anführungsstriche Vorfälle, die auf Social Media auch heiß diskutiert worden sind. Einerseits natürlich der Underarm-Throw von Vincent van der Voort, der nicht gezählt hat. Korrekterweise hat das Kirk Bevans angemerkt. Shorty, kannst du diese Regel? War das bekannt, dass das nicht erlaubt ist, also als Spieler? Wusstest du das?
Hat mich ein bisschen überrascht, dass es dafür einen Namen gibt, Underarm Throw. Ist ja nun mal gefährlich, wenn du da aus Frust das Ding einfach nach vorne ballerst. Kannst du den ja auch mal irgendwie falsch aus der Hand kriegen und dann hat das Ding irgendwer in meinen Arm oder sonst wo. Und das ist dann natürlich irgendwo einfach die einzige gefährliche Nummer an der Sache ist, wenn ein Spieler dann unkontrolliert die Spitzendinger durch die Gegend feuert. So, und von daher den Underarm Throw da den Namen zu geben und dass der Schiri sagt, hier gefährliches Spiel sozusagen. Kannte ich so noch nicht, aber fand ich auch völlig in Ordnung. Und auch Vincent hat sich ja danach nochmal gemeldet, dann, weil er ja gedacht hätte, der hätte ihm den Punkt aberkannt, weil er auf die Oki getreten hätte, dass er quasi übertreten hätte und deswegen den Punkt aberkannt war. Aber als er dann die Szene nochmal gesehen hat, hat er ganz klar gemerkt, das hat er reguliert, dann ist auch alles okay, tut mir leid. So, also die Eier hat er dann auch sich dazu entschuldigen, weil er fand dann da oben auch deutliche Worte in Richtung Kirk Bevans, was da gerade ihm beschäftigt, sagen wir mal so.
Und dann wurde noch heiß diskutiert, die Spitzen von Simon Whitlock. Robby, du hast ja, ich glaube, auf YouTube habe ich ein Video gesehen, die Spitzen auch mal irgendwie getestet oder irgendwie was in der Form. Kannst du dazu was sagen, zu den Spitzen?
Ja, die, wo ich da damals getestet habe, die waren ja die alten Spitzen. Das waren quasi so diamantbesetzte Stifte, die er dann zu Spitzen umgebaut hat. Die habe ich ja dann von Max Hopp mal gekriegt, weil Max ist ja der Erste, der bei Simon am Tisch steht und wenn es um was Neues geht, was er ausprobieren kann. Die neuen jetzt, also die Dinger, die er jetzt drauf hatte, das ist schon extrem. Also ich habe es, glaube ich, auch im Kommentieren gesagt, das sind doch umgebaute Sprax-Schrauben oder irgendwas, weil das ist ja nicht mehr normal gewesen. Ich meine, wir müssen ja mal auch mal sagen, der hat gegen MVG gespielt und die haben das Board nach 5 Lecks ausgetauscht. Also ich glaube, das gab es noch nie, oder?
Wahrscheinlich nicht, nein. Also ja. Er sagt ja dann irgendwie selber, ich verletze keine Regeln, meine Spitzen verletzen kein Reglement, aber dann muss vielleicht das Reglement irgendwie mal verändert werden. Was sagst du da?
Also ich würde da sagen, dass das alles aufgebuschter Bullshit ist, weil ganz ehrlich, also dieser ganze Kleinkram daher mit irgendeinem, also der hat einen 3-Tage-Bart um eine 20 rum, die kannst du so mit dem Finger abzupfen, wenn sie dich stören als Gegner, du hast auch eine ganz andere Sicht als Gegner, als wenn ich da eine Super 8 HD-Kamera drauf knalle und die Borste 2 Meter groß und 3 Meter dick erscheint. Also das ist alles Bullshit. Der Junge, wenn dir ein Dart rausfällt und dir deswegen 40, 50, 70.000 Pfund durch die Lappen gehen, dann nagelst du dir Backschrauben hoch 10 an deine Darts ran, dass dir das nie wieder passiert. Und das ist die einzige Antwort, die Simon Whitlock gibt. Dann macht das Board anders, dass sie auch mit normalen, ich Spieler Simon Whitlock mit meinem normalen Wurfstil da stecken bleiben kann. Dann benutze ich auch andere Spitzen. Macht ihr das nicht, mache ich meine Spacksnummer.
Er hat ja auch auf Twitter ein Bild gezeigt, Whitlock, von seinem Trainingsboard und das sah ja ganz gut aus. Also ist jetzt die Frage, wie viel er darauf gespielt hat natürlich und mit welchen Spitzen, aber ja.
Aber das war von Winmau, oder?
Das war auch ein Unicorn-Board. Er wollte wieder ein bisschen gut Wetter machen Richtung Unicorn wahrscheinlich, weil er gedacht hat, weil er schon gesagt hat, das ist kein Angriff gegen Unicorn. Hier zu Hause spiele ich auch auf dem gleichen Board und da ist alles in Ordnung. Wobei ich da auch, nicht ganz davon überzeugt bin.
Lassen wir das mal so stehen, das zum Sportlichen erstmal, zum World Matchplay. Ich würde jetzt aber gerne noch reden über den Aufbau der Bühne, beziehungsweise ja, dem generellen Konzept, was die PDC jetzt beim World Matchplay an den Tag gelegt hat. Es wurde ja verlegt von Blackpool, wo das ja jedes Jahr in den Winter Gardens in dieser Kultstätte ausgetragen wird, in die Marshall Arena von Milton Keynes, wo auch die Summer Series stattgefunden hat und auch die Premier League jetzt weitergeführt wird. Es war eine Geisterkulisse, keine Zuschauer waren mit dabei Walk-ons gab es und es wurden ja Fangeräusche und Jubelgeräusche eingespielt. Robbie, wie fandest du das? Also es gab auch Unterschiede zwischen PDC-Stream, DAZN und Sport 1. Ich habe überall mal reingehört, es wurde ein bisschen unterschiedlich auch geregelt. Wie fandest du dieses Konzept bzw. die Idee von der PDC?
Ja, ich muss sagen, Hut ab vor der PDC. Mir hat es richtig gut gefallen. Ich fand auch so nach ein paar Tagen hat man sich extrem dran gewöhnt. Und ich habe auch direkt, glaube ich, gesagt, also ich hätte jetzt auch kein Problem, mir vorzustellen, dass auch eine WM dort und unter diesen Bedingungen stattfinden könnte. Ich fand es super gelöst, dieser Typ, also Hut ab, also bei der Super League habe ich ja gesagt, dieser Lollipop-Man, Hut ab, geiler Job. Und jetzt bei dem World Matchplay, Hut ab vor diesem Typen, der an diesen Knöpfen saß und die Atmo eingespielt hat. Wobei, da gab es ja auch den ein oder anderen Aufreger, aber ich glaube, Kevin weiß da auch mehr.
Ja, ich kann mich nur erinnern an Glenn Durant, der bei 65 Rest Single Bull für Tops spielen will und trifft Innen Bull und der Jubel kommt und du denkst so, du fällst fast vom Sofa, weil du denkst, ups, was denn da jetzt passiert? Und auch Durant muss wohl ziemlich entsprechend aus der Wäsche geguckt haben. Ich fand es total komisch. Ich fand es schon beim Fußball komisch, dass gewisse Pay-TV-Sender angeboten haben, da jetzt den Stadionsound einzuspielen. Und ich hänge mich halt auch an ein paar Gesängen auf, die da mit drin waren, wo ich so denke, kann da nicht die PDC Europe vorher mal drüber hören, wenn es da dann jedes Mal um den BVB und die Söhne der Dame geht, die da entsprechend im Rotlichtmilieu Geld verdient. Es war fast schon witzig, als Gaga 170 zugemacht hat und du hörst in dem Moment diesen deutschen Fangesang. Dann wird es schon wieder ironisch, wie auch immer. Grundsätzlich hätte ich auch kein Problem, wenn wir keine Geräusche hätten, aber irgendwie scheint es genug Leute zu geben, die sich zumindest vorstellen möchten, dass wir da jetzt irgendwie Stimmung beim Dart haben. Natürlich ist es auch was komplett anderes, wenn es komplett ruhig ist und irgendwie du kannst die Stecknadel fallen hören. Ich glaube, bei Sport 1 gab es auch eine Situation bei der Super League, wo irgendwelche Leute dann in die Halle gekommen sind, die da eigentlich nicht hingehört hätten und dann irgendwie kurz Aufruhr war, gerade als ein Spieler, glaube ich, aufs Doppel geworfen hat oder was das war. Also gerade, okay, wenn du keine Hintergrundgeräusche hast, dann hörst du die Stecknadel fallen, dann ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Bei den Spielern gab es ja auch Riesenunterschiede. Es gab welche, die gesagt haben, sie fanden es gut, es gab welche, die fanden es überhaupt nicht gut. Ich konnte mich nicht so richtig mit dieser Künstlichkeit anfreunden, aber das Drumherum, wie die PDC das gemacht hat, mit den entsprechenden Tests, Corona-Tests und so weiter. Ich glaube, es war eine gute Entscheidung, dieses Turnier dann auch zu spielen. Das finde ich schon, einfach um den Spielern wieder eine gewisse Praxis zu geben und auch zu schauen, dass du nicht einfach nur Ergebnisse in der Rangliste so langsam einfach streichst und keiner mehr die Möglichkeit hat, irgendwie was einzuspielen.
Ja, Hörn ist ja immer noch der Meinung, dass die WM vor Zuschauern auch möglich ist. Das hat er wohl jetzt auch nochmal betont. Wahrscheinlich nicht komplett den Laden voll wie in den letzten Jahren, aber da scheint man trotzdem noch gute Dinge zu sein. Die Premier League, hatte es gerade schon kurz gesagt, die wird jetzt ja auch erstmal noch ohne Zuschauer weitergeführt in Milton Keynes. Dann plant man aber die letzten Spieltage auch wieder vor Zuschauern auszutragen. Müssen wir mal schauen, wie es da weitergeht. Der Grand Prix ist ja auch noch ein Stückchen hin. Mal sehen, ob es da wieder was Ähnliches gibt wie die Summer Series, was natürlich auch sehr kostenspielig war, die ganzen Corona-Tests, etc. Wir werden das verfolgen. Zum Abschluss würde ich gerne noch über die Situation von den deutschsprachigen Spielern sprechen, bevor wir jetzt zum zweiten Teil kommen. Robby, wie siehst du aktuell die Situation in Deutschland? Wir haben Max Hopp immer noch die Nummer 1 in der Rangliste, der gerade, wie er selber auch sagt, ein paar Schwierigkeiten hat. Es läuft aktuell nicht so rund. Ich denke, das haben wir oft genug betont. Dahinter dann Gaga, der aktuell sicherlich der spielstärkste Spieler ist. Und ja, dahinter fällt so ein bisschen ab. Martin Schindler natürlich mit der Tourkarte. Christian Bunsen auch Steffen Siepmann. Du hast aktuell keine Tourkarte leider, genau wie Nico Kurz. Wie ist deine Einschätzung zur aktuellen Situation in Deutschland?
Ja, ich glaube, wir haben wirklich gerade ein gutes Line-up mal wieder. Nach vielen Jahren viele Spieler, die mithalten können. Sehr viel Talent steckt da auf jeden Fall dahinter. Ich glaube, so Christian Bunse ist einer, wenn man ihn auch schon spielen hat gesehen, auch vom Wurfstil und von allem, da ist noch ganz viel Luft nach oben. und hat schon gute Leute geschlagen, unter anderem ja auch Van Gerven bei einem Players Championship Turnier. Martin ist schon so ein Dauerbrenner. Ich finde, trotz seinen jungen Jahren so ein Veteran schon. Und ich finde, auch so einer hat sich mal ja so eine kleine Zeit verdient, wo es mal nicht so laufen darf, finde ich. Und er wird wieder kommen, wie er schon mal gekommen ist. Und da bin ich mir ziemlich sicher. Siebmann überrascht mich so ein bisschen, spielt gut mit. Ich hätte ihm das nicht zugetraut, wenn ich ehrlich bin. Über Gaga braucht man nicht reden. Max hat es ja selber gesagt, es ist eine schwierige Situation. Da kommt jetzt noch die Birne mit dazu, wenn es dann anfängt mit dem Nachdenken, wie geht es weiter, komme ich wieder. Aber auch er hat jetzt, glaube ich, schon zwei, dreimal bewiesen, wie Phönix aus der Asche, stand er plötzlich wieder da. Aber ich bin sehr gespannt und ich habe so ein bisschen, ja, wir hatten ja schon mal so eine Generation, sage ich mal, von so ein paar Spielern, die wirklich für alle anderen auch gefährlich waren. Also ich würde sagen, so Shorty, André Welge, Gian Arthut damals, das war auch so eine Truppe, wo ich immer gesagt habe, Mensch, die hatten alle ihre riesen Matches und so, die wissen doch, wie es geht, warum nicht öfters einfach? Und im Moment bin ich zumindest so als Fan, ich darf ja auch mal als Fan reden, sehr zufrieden, weil sich die Jungs immer die Klinke in die Hand geben und man muss schon sagen, Nico Kurz, der läuft immer unterm Radar, aber da ist auch so viel Talent da und so viel Bock aufs Spiel und der macht auch Spaß und ich finde vor allem dem seine Einstellung irgendwie geil, dass er das alles gar nicht so extrem betreibt, dass du ihn echt überreden musst, da auf Social Media aktiv zu werden und so weiter. Er will echt einfach nur Dart spielen und das war's eigentlich. Also wie gesagt, alles in allem, ich als Darts-Fan, deutscher Darts-Fan, bin gerade sehr, sehr glücklich.
Aber Kevin, muss man nicht trotzdem auch warnen? Es könnte ja sein, dass wir, wenn man es hochspinnt, nächstes Jahr nur noch Hopp und Clemens und Siebmann im zweiten Jahr mit der Tourkarte hat?
Ja, die Gefahr ist da. Die Gefahr ist auch da, dass wir nur zwei Deutsche bei der WM haben, weil Max aus den Top 32 rausfallen könnte. Martin, es sieht nicht so gut aus für die Tourkarte. Christian Bunse wird sie wohl auch verlieren. Es ist, ja, also wenn ich das jetzt so sehe, was, klar, die Summer Series war nur eine Momentaufnahme, aber da war es bei allen deutschen Spielern so, dass ich so die bis auf Gaga die Konstanz mir irgendwie gefehlt hat und ich bei einigen dann schon denke, gerade Max Martin, Mensch, ihr wart doch an einem gewissen Punkt schon, Max noch mal mehr als Martin, aber beide, wann kommt der nächste Schritt? Wann kommt der nächste Entwicklungsschritt? Das ist so das, was ich mich frage, gerade bei so Jungs, die länger dabei sind. Gerade wenn man auch sieht, dass ein Dimitri mal eine ähnliche Ausgangsposition gehabt hat, auch vom Talent und vom Spielerischen etc. Und dass er es jetzt halt geschafft hat. Da habe ich mich gestern Abend schon ertappt, sozusagen, da könnte jetzt auch vielleicht Max stehen. Es geht nicht darum, sie zu bashen oder irgendwas. Es geht einfach nur, ich mache mir einfach nur Gedanken, ja, weil es nicht das erste Mal ist, dass die Ergebnisse halt nicht so passen. Und das geht jedem Spieler mal so. Jeder Spieler hat mal so Phasen, absolut. Aber so das Gesamte bis auf Gaga macht mir das eher Sorgen, als dass ich gerade irgendwie als Fan zufrieden wäre.
Dann lassen wir das doch so stehen und schließen damit unseren ersten Teil ab zum World Matchplay und kommen dann direkt zum zweiten Teil, in dem es dann dieses Mal um unseren Gast geht, um dich, Robby. Wir haben in den letzten Folgen, wenn du es gehört hast, immer so eine klassische Einstiegsfrage, auch wenn du das schon oft genug erzählt hast und noch oft genug gefragt worden bist. Wie bist du denn eigentlich zum Dartsport überhaupt gekommen, unsere klassische Einstiegsfrage?
Ja, eigentlich durch meine Eltern einfach eine Kneipe gehabt, da stand dann irgendwann ein E-Dart-Automat, habe dann mal ein paar Darts geworfen und habe gemerkt, dass es mir Spaß macht erstens und dass ich ein bisschen Talent habe. Meine Mutter hat wirklich sehr mit mir geschimpft, weil ich ihre Kleingeldkasse immer diese 5-Mark-Stücke geplündert habe und teilweise da Nachmittage diesen Dart-Automaten gefüttert habe, der ja nicht uns gehört hat, sondern irgendein Automatenaufsteller, der hat sich natürlich gefreut. Und ja, das war so der Einstieg und dann ja lange, lange Jahre nur E-Dart gespielt, wirklich, also nur E-Dart, bis diese Geschichte mit Meet the Power kam. Da habe ich mich versucht zu bewerben. Man musste sich ja da bewerben, um mitzumachen. Shorty wird es noch wissen. und habe da sogar Sachen, glaube ich, erfunden, weil ich da unbedingt dabei sein wollte, weil ich habe alle gesehen, die haben alle irgendwelche Titel und ich habe dann einfach behauptet, ich wäre Bundesligaspieler, obwohl ich zwar auf dem Plan war, aber noch nie einen aktiven Einsatz hatte bei irgendeiner Mannschaft und so weiter. Und das erste Ding, wo ich dann wirklich so komplett infiziert war mit Dart, war in Bad Soden, dieses Event. Das wird Shorty auch noch wissen. Das war in so einem Hotel, wo dann plötzlich wirklich diese ganzen Cracks, die du sonst nur von den Dart-Packungen kanntest, von diesen Bildern, leibhaftig vor dir standen. Und das war schon, das war einer der geilsten Momente in meinem Leben, das muss ich schon zugeben, wo ich diese ganzen Typen gesehen habe.
Was ein Turnier. Ich habe es vorhin nachgelesen, interessanterweise. Kannst du dich noch an dein erstes Spiel erinnern in Bad Soden?
Ja, sogar ziemlich gut, weil ich habe gegen Mervyn King gespielt, glaube ich.
Genau, genau.
Und es müsste, wenn ich mich nicht täusche, auch für Mervyn King so eines der allerersten PDC-Spieler überhaupt gewesen sein. Der war da gerade frisch gewechselt, da war ja auch noch die Diskussion, weil er sich immer über die PDC ausgekotzt hat und so weiter. Stand ja sehr unter Beobachtung quasi. Und es war gegen Mervyn King, das war noch Set-Modus, das heißt Best of Three Sets, Best of Three Legs, glaube ich, oder Best of Five Sets, Best of Three Legs. Und ich weiß noch, dass ich dann ab Stiften gegangen bin, weil ich schreiben musste. Und dann ist mir plötzlich eingefallen, oh shit, das war dein erstes Steeler-Turnier in deinem ganzen Leben so richtig. Du hast noch nie geschrieben, du kannst es gar nicht. Und ich bin dann einfach abgehauen, weil ich gedacht habe, ja, merken die ja gar nicht. Und war dann weg. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass Radi von dem Dart-Shop, McDart, falls ihr euch was sagt, ist ja auch im Dartenforum aktiv, der hat dann für mich geschrieben. Und hat mich so ein bisschen runterlaufen lassen, warum ich da einfach abgehauen bin. Aber naja, das sind eben Sachen. Heute kann ich drüber lachen.
Ja, Shorty, erzähl mal, wir haben es öfter auch gefragt, erinnerst du dich an die erste Begegnung mit unserem heutigen Gast? Ist da noch irgendwas hängen geblieben?
Ich musste da lange graben, müsste ich. Also ich wüsste, Robby aus der EDA-Szene kannte ich ihn halt über Mike. Im entferntesten Sinne wusste ich zumindest, wer er ist. Und ich meine, Bad Soden hätte ich ihn auch mal kurz gesehen mit dem André dann da waren.
Nee. Ich kann dir sagen, wo unsere erste so richtige Begegnung war. Ja, pass auf, Shorty. Ich erzähle es ja ganz kurz, weil da war ich auch so, ich spiele das erste Mal gegen Shorty 2009 in Salzburg, PDC, das weißt du noch, Shorty, oder?
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja, da gab es irgend so ein Quali-Turnier, da konntest du dann irgendwo hinfliegen, keine Ahnung. Und ich hatte wirklich geführt gegen dich und jeden Checkdart 100% auf Doppel getroffen. Und irgendwann zum Schluss habe ich einen Matchdart auf Bullseye gehabt bei 5-5, habe den nicht getroffen. Du guckst mich an und sagst, wie, nicht getroffen? Ja, dann gehst hin und checkst mir irgendwas, 80 irgendwas auch über Bull weg und ich habe gedacht, jetzt sagt der Shorty bestimmt zu mir, super gespielt, mach weiter oder so. Shorty, ne, gib mir die Hand, alles klar, schönen Tag noch, tschüss. Fand ich aber cool.
Ja, damals okay, ein ganz also großer.
Ich bin einfach zu positiv für euch alle. Ich weiß auch nicht. Also ich erinnere mich immer nur an gute Sachen. Tut mir leid. Also ich dachte jetzt so, man hat sich kennengelernt irgendwie über Welge bei einer WM, weil du da mit deiner Frau irgendwie da warst und die hat mich ja leidenschaftlich gehasst, was sie sicherlich heute noch sehr auslebt. Also mit der Frau, deiner Frau habe ich glaube ich bis jetzt insgesamt 3 Sätze gewechselt und ich weiß, dass sie öfter dabei ist, Wochenenden lang, also stundenlang. Aber wir beide haben noch nie irgendwie mehr als 3 Wörter gewechselt. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Da habe ich irgendwie den Einstieg versaut, da habe ich auch Angst vor, irgendwie da nochmal einen Versuch zu wagen. Da bin ich immer dann sehr extrem zurückhaltend. Also die macht mir eine Scheißangst. Und du bist mir dann eben bei der WM aufgefallen, weil irgendwie, weiß ich auch nicht, warst du ein dunkelhaariger, bebrillter Spargel, der dann da auf einmal auftauchte und Belge hat dich behandelt, als würde er dich schon immer kennen. Und ich habe gedacht, ja, riesig. Und jetzt hast du den Penner schon wieder vergessen, du Idiot. Hab mich selber ausgeschimpft und da war sehr an dir interessiert und bin gegen diese Vollmauer deiner Frau gerannt. Und da habe ich gedacht, Alter, ist das schwierig, den kennenzulernen, weil ich habe, wie gesagt, echt Angst vor ihr. Und dann habe ich gedacht, ja, schön. Der ist ein echt intelligenter Spieler, total kreativ, tobt sich da mittlerweile aus, hat ein geiles Standing in der Szene, ist ein kreativer Kopf und stellt auch Sachen in Frage und hat auch Eier, die Leute mal vor den Kopf zu hauen und so, eine geile Nummer, aber schwierig da irgendwie mal ranzukommen und mit dem irgendwie in Kontakt zu treten, weil, ja, weiß nicht, war irgendwie. Aber man hat immer nur drüber nachgedacht, aber kam immer nie so zu dem entscheidenden Schritt. Und wenn man sich dann mal gesehen hat, hatte ich eigentlich immer das Gefühl, hatte man irgendwie so ein paar witzige Momente, obwohl sie bei uns beiden doch immer recht kurz sind. Ja.
Wir hatten ja viele gemeinsame Bekannte, so André, gut, den habe ich erst kennengelernt, aber mit dem kam ich eigentlich von Anfang an klar. Ich mag einfach euren Humor da oben im Norden. Der ist trocken, eiskalt, direkt in die Fresse, kennt man hier unten nicht. Und wir hatten auch mal eine witzige Situation mit José Luis Rodríguez. Das ist ja auch so ein Ego-Man, lauter Psychos irgendwie um dich rum, keine Ahnung. Also Psychos jetzt im positiven Sinn. Wenn halt so ein Rodríguez auf einen Gian Arthur trifft, dann kannst du immer darauf wetten, dass es lustig wird.
Auf jeden Fall. Ja. Das stimmt. Muss nur die Namen hören.
Ja. Nee, aber es hat mich, so jetzt habe ich mir auch mal die Gelegenheit. Das ist ja schon, du hast ja wirklich so einen Legendenstatus damals schon gehabt. Und es ist schon geil irgendwie auch diese ganzen deutschen Spieler dann mal kennengelernt. Du lächst ja als junger Spieler immer nach Anerkennung. Du willst ja, dass dich jemand bemerkt. Du willst ja auch, dass diese deutschen Cracks dich bemerken. Und die bemerken dich einfach nicht, weil die alle so eingestellt sind, ich bemerke dich, aber knall was ans Board, dann kannst du mit mir auf einem Level reden. Und das hat mich auch immer motiviert, dass ich irgendwann mal so auf Augenhöhe reden kann mit einem André Welge, mit einem Gian Arthur, mit einem Thomas Seiler, wie sie auch alle heißen. Und das hat mich auch im Kopf immer motiviert, weil das Geld hat mich jetzt großartig nicht interessiert.
Das kann ich ja nur semi angegeilt haben. Das war ja noch nie gut, das Geld in unserer Szene da. Aber ich verstehe genau, was du meinst. Bei mir ist es nicht anders gegangen. Weißt du, jeder hat sich irgendwie so die Eierschale abgebrochen, indem er sich an den Größeren gerieben hat. Und immer wieder und immer wieder. Bei mir waren es Bernd Hebecker, die Schutz und so Leute. Ja, mit denen ich da, mit Kai Pfeiffer und solchen Typen. Und dann hast du diese saucoole Sau André Welge, 25 Jahre um dich rum, der ihm einfach alles irgendwie scheinbar etwas leichter fällt als mir. Der hat ein Talent, das ist ein Wahnsinn, wie wenig der leider Gottes daraus gemacht hat, weil er eben andere Prioritäten hat, wie Nico Kurz vergleichbar. Und da musstest du dir auch immer wieder, seine Anerkennung musste ich mir verdienen. Ich musste ihn besiegen, ich musste ihn herausfordern, ich musste mit ihm kämpfen. Und dann bin ich 20 Jahre mit ihm gelaufen. Und da hatten wir einen Riesenspaß. Und dann haben wir das quasi irgendwie scheinbar unbewusst so. Zeig uns an Bord, was du kannst, dann gehen wir mit dir auch was trinken. Ansonsten, ja, einen schönen Tag noch halt, ne?
Genau.
Ja, interessante Einblicke von euch, wie es vor einigen Jahren dann zugegangen ist. 2012 war dann deine erste WM-Teilnahme, Robby, nach dem Sieg beim World East European Qualifier. In der Vorrunde knapp 3-4 verloren. Weißt du noch, gegen wen das war?
Ja klar, da sind viele Dinge. Ich bin jetzt kein Typ, der dir jetzt erzählt, wie er vor 13 Jahren einen 12-Darter gegen Thomas Müller geworfen hat oder so, aber solche Spiele erinnere mich noch. Daryl Gurney habe ich da gespielt. Es war auch sein erstes PDC-WM-Spiel, also für beide komplettes Neuland. Also wir sind da beide so eingestiegen. Die Wege haben sich jetzt erfolgsmäßig ein bisschen getrennt, muss ich sagen, so im Nachhinein. Aber es war schon ein Erlebnis. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt auch wenn ich so drüber nachdenke, dieses Spiel, da war an Sieg so innerlich gar nicht zu denken. Ich bin da hochgegangen, habe gezittert und habe nur gedacht, keine 26 werfen. Das war so mein einziger Gedanke in dem Moment und hat eigentlich ganz gut geklappt, war ein tolles Erlebnis. Leider immer sehr schnell vorbei, wenn man dann verloren hat.
Du hast dann zwischen 2007 und 2012, 2013 immer wieder mal ein bisschen PDC gespielt, aber danach erst ab 13, 14 angefangen, das regelmäßiger zu machen. Was waren die Gründe dafür?
Ja, du bist halt einfach angefixt. Also diese WM-Quali 2012, die war ja mehr oder weniger so aus heiterem Himmel. Und dann stehst du da plötzlich auf der Bühne in London im Alexandra Palace. Und ich habe schon tausendmal erzählt, aber das tollste Gefühl überhaupt war für mich einfach dieser Einlauf in dieses Hotel. Shorty wird's kennen. Der war ja schon ein paar Mal dort. Wenn du reinläufst in dieses Holiday Inn, Brand Cross, und da sitzen die alle an der Theke, diese ganzen Typen aus dem Fernsehen. Das ist geil, und ne? Ja, das ist genial. Ja, und du denkst dir so in dir, ich gehöre jetzt da auch dazu, mehr oder weniger. Und das hat mich einfach angefixt. Und dann war ja kurz danach, 2-3 Monate nach der WM, war dieser World Cup, bei dem ich für Kroatien gespielt habe. Mit meinem Partner dann Tonči Restović bis ins Viertelfinale gekommen. Das sind unvergessliche Momente und ab dann war es auch um mich geschehen. Da war ich einfach angefixt und habe gedacht, ich will immer und immer wieder so da oben spielen, aber musste auch leider feststellen, Ja, ich sag's in letzter Zeit immer wieder gerne, jeder will der Beste sein, nur keiner will sein Bestes geben. Und ich bin auch so ein Typ, der nicht immer sein Bestes geben wollte.
Dann gab es 2015 die nächste WM-Teilnahme Vorrunde gegen Jermaine Boateng gewonnen damals und dann in der Hauptrunde 1-3 gegen Stephen Bunting verloren. Also du hattest schon auch immer große Namen am Anfang bei deinen WM-Spielen, kann man nicht anders sagen.
Ah ja klar, also wie ziehe ich sie an? Danach haben die alle Karriere gemacht irgendwie so, oder bei der PDC mehr oder weniger. Nee, es war auch ein toller Abend, da diese Super League Eastern zu gewinnen war Wahnsinn. Es waren viele, viele gute Spieler dabei. Es war wirklich hart und da war ich sehr stolz auf mich auch an dem Abend auch. Und vor allem, das werde ich auch nie wieder vergessen, wenn du einmal im Leben als Sieger von dieser, wenn es nur die Vorrunde war, du gehst einmal im Leben als Sieger von dieser Eli-Pelli-Bühne runter. Und auch wieder dieses Gefühl da zwischen den im Publikum, also diese ganzen Fans, die da schreien und trinken und sich selber feiern mehr oder weniger und eigentlich den nächsten oder den übernächsten genauso feiern, das war eigentlich gar nicht so das extremste Gefühl. Das extremste Gefühl war, ich kam wieder zurück in den Practice Room, wo die ganzen Spieler noch waren, wo dann danach gespielt haben. Und einer nach dem anderen, die gucken ja dazu auf der Leinwand, sehen, wer gewonnen hat und nicken dir zu. Also geben dir quasi ihren Respekt, gut gemacht, Glückwunsch. Und mehr kriegst du ja da meistens nicht. Da fällt dir ja keiner in den Arm und erzählt dir, wie toll du bist, sondern wirklich nur dieses Nicken. Und das war auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, geil, die haben das jetzt gesehen, die haben es bemerkt, die wissen auch, vor allem wissen die auch, was du da durchgemacht hast in dem Moment. Das war ein hartes Match, es war sehr knapp, ich hatte Matchstarts gegen mich und so weiter. Die wissen genau, wie es mir dann ging. Also das Herz war schon in der Hose. Und ja, wie gesagt, diese Momente, die willst du immer wieder haben. Du kriegst nicht genug davon.
Du und die Bühne, das Verhältnis, wie würdest du das beschreiben? Ich glaube, in den Jahren dann immer besser auch auf der Bühne klargekommen, angefangen auf der European Tour Spiele zu gewinnen, aber dann doch wieder Momente gehabt, wo es vielleicht dann weniger gut lief. Wie fühlst du dich inzwischen auf der Bühne und im Vergleich auch zum Floor?
Ja, ich bin nach wie vor nervös, also es ist schon was Besonderes. Ich hatte schon ein paar gute Spiele, muss ich sagen, auf der Bühne. Auf der European Tour 2018 war ein schönes Jahr für mich, da habe ich ein paar Spielchen gewonnen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ich sehe mich eben nicht so talentiert wie viele andere und ich glaube, ich hatte einfach nicht die Eier, den letzten Schritt zu gehen und zu sagen, komm Junge, zieh es jetzt durch, riskier mal was, lass mal den Job Job sein und keine Ahnung, ich habe so immer das Gefühl, wenn man irgendwann mal mit 85 auf dem Sterbebett liegt und dann drüber nachdenkt, super, was hätte es jetzt geändert, wenn ich einfach mal den Job hingeschmissen hätte und da wirklich was versucht hätte? Im Prinzip nichts und manchmal ärgere ich mich über mich selber, dass ich das Risiko nicht eingegangen bin. Andererseits bin ich trotz allem glücklich und wenn mir einer 2012 gesagt hätte vor der WM-Quali, du wirst noch dreimal bei der WM spielen, du wirst gegen Peter Wright mal gewinnen, du wirst gegen Michael van Gerven mal gewinnen, du wirst auf der Tour spielen, dann hätte ich den für verrückt erklärt. So, es ist immer der Blickwinkel. Ich hätte mehr draus machen können, aber das, was ich draus gemacht habe, ist, glaube ich, so auch schon relativ viel für mein bescheidenes Können, muss ich auch ehrlich zugeben.
Du sprichst es an, 2018 dann die Tourkarte nach einer sehr, sehr konstanten Q-School, muss man definitiv festhalten. Ich glaube, dreimal war es Viertelfinale, also es war wirklich sehr, sehr konstant. Wie war es dann auf der Tour? Ich fand 2018, hast du gerade schon gesagt, vielleicht der beste Robert Marjanovic, den wir hier gesehen haben. Dann gab es dann diese bittere, wirklich, ich war live vor Ort, diese bittere WM-Niederlage gegen Richard North und dann auch die Schulterprobleme. Wo ich eigentlich dachte, das war eigentlich so der beste Marjanovic auf der Tour, wirklich etabliert auch. Das hätte auch für die Tourkarte nach den zwei Jahren wirklich gut ausgesehen. Und dann kamen diese Schulterprobleme. Nimm uns da nochmal mit, wie war diese Zeit für dich?
Ja, die war wirklich spannend. Die Q-School an sich war spannend. Ich war wirklich konstant. Ich war, glaube ich, mit Danny Nopper zusammen der Punkteführende in der Order of Merit da. Es war ja, eine tolle Zeit, muss ich sagen. Andererseits, Shorty wird wahrscheinlich jetzt ja sagen, dieses Leben als Darts-Profi, das ist nur halb so romantisch, wie man sich's vorstellt. Also diese Zeiten am Flughafen warten, im Hotel dann den ganzen Tag verbringen, mehr oder weniger, weg von zu Hause sein, dann habe ich noch ein bisschen Probleme mit Flugangst und so weiter. Es war einerseits wahrscheinlich die beste Zeit meines Lebens als Dartspieler bisher. Andererseits war es auch ernüchternd, sage ich mal. und auch vor allem einfach viele Niederlagen einstecken müssen. Ich habe, was vielleicht auch gar nicht so ausgewertet wurde, ich habe so oft 5-0 geführt auf dieser Tour und noch verloren die Matches. Und das sind Dinge, wie gesagt, da geht dann so viel in deinem Kopf rum und du nagst an dir selber. Und da muss ich auch im Endeffekt ein bisschen Gaga dankbar sein, dass der mir immer wieder den Kopf gewaschen hat und mich so ein bisschen auf Schiene gebracht hat und auf trockene, humorlose Art wieder ein bisschen aufgebaut hat. Auch wenn es nicht immer so danach geklungen hat, aber es hat geholfen zumindest.
War jetzt das bittere WM-Erstrunden aus gegen Richard North dann also gar nicht so das Problem?
Doch, das hat mich sehr, sehr lange beschäftigt. Ich gebe es ungern zu. In einem Moment vom Match hatte ich die Chance, mit 70 das Match zu beenden. Nachdem ich ja schon 2-0 in Sets geführt habe, dann 2-1 und Break schon geholt habe zum 1-0 und so weiter, dann habe ich irgendwann mal 70 Rest und denke die ganze Zeit drüber nach. Und in dem Moment, ich weiß es noch, wie wenn es heute gewesen wäre, ich denke so, Tops ist so super gelaufen, ich spiele es bei der 70 immer Triple 18, immer. Und jetzt habe ich gedacht, Tops ist so super gelaufen, ich spiele jetzt die Triple 10. Hau diesen Dart voll in die 6, hab 64 genau. Rest, treff die 14 nicht. Und dann war irgendwie so, das war so, da ist alles in mir zusammengebrochen. Da haut der Richard North noch natürlich mit dem letzten Dart 64 mir zu oder so, keine Ahnung. Und das sind Momente, ich weiß, man soll es abhaken, aber es hat mich lange Zeit beschäftigt und es hat mich schon ein bisschen gebrochen, muss ich ehrlich sagen, weil ich wusste im Nachhinein auch, woran es gelegen hat, dass ich dieses Match noch verloren habe. Es lag einfach daran, bin nach dem 1-0 in die Pause gegangen, war voll konzentriert, habe mit niemandem geredet, habe damals noch geraucht, habe einen Zug an der Zigarette genommen, habe wieder starr auf eine Wand geblickt, nach dem 2-0 in Sets genau das Gleiche und nach dem 2-0, Entschuldigung, da bin ich dann rausgekommen und habe schon angefangen mit diesen Securities, die da hinten stehen, so ein bisschen Scherzchen zu machen und zu reden und habe mich schon gefühlt wie der King, wie wenn ich jetzt da bloß noch rausgehen muss und ein paar Pfeilchen werfen und dann bin ich weiter. Aber das war mir eine Lehre fürs Leben und ich hoffe, dass ich das irgendwann mal wieder gut machen kann, dass ich diesen Fokus nicht verliere, weil im Endeffekt heute könnte ich mich wirklich dafür schlagen und denk so, wie viele Menschen würden die Chance oder was würden die Menschen alles für die Chance geben, da zu stehen und ich mache da Scherzchen hinten und konzentriere mich nicht mehr auf dieses Spiel. Und ich habe das auch selten erzählt, diesen Moment. Heute bin ich mal ein bisschen ehrlich und wie gesagt, mir tut es einfach, ja, nicht für mich leid, aber für jemand anderen vielleicht, der in der Situation den Kopf behalten hätte und da durchgegangen wäre, wie ein richtiger Dartspieler, wie ein Profi.
Puh, ich hab den Bericht geschrieben damals, glaube ich. Ich kann mich noch daran erinnern, ja. Was die 70 zumindest betrifft. Und wir wollten danach, glaube ich, mit Gaga ein Interview machen vor seinem ersten Spiel, der dann aber danach zumindest eine Weile gebraucht hat, bis er dann zur Verfügung stand, auch weil er erstmal hinter der Bühne bei dir war, weil du natürlich dann nach dem Spiel entsprechend enttäuscht warst. Das haben wir, glaube ich, schon mitbekommen.
Ja, und im Endeffekt, wer weiß, wie es weitergelaufen wäre, hätte ich dieses Spiel gewonnen. Vielleicht hätte ich mich dann mal am Riemen gerissen und gesagt, so, jetzt habe ich die Chance. Und auch drüber nachgedacht, der nächste Gegner wäre Steve West gewesen, auch niemand, der unschlagbar ist. Und dann hast du vielleicht auch mal so einen ganz blöden Lauf. Wir haben ja bei der WM schon alles gesehen an Überraschungen. Und vielleicht wäre ich auch so ein Typ gewesen, den keiner auf der Rechnung gehabt hätte und der sich irgendwie mit einem 89, 91er Average irgendwie unter die letzten 16 oder vielleicht unter die letzten 8 spielt und keiner weiß eigentlich warum.
Und Paul Nicholson hätte noch seine Tourkarte.
Echt?
Ja, weil Steve West dann eine Runde weitergekommen ist und Steve West dann gegen Devin Peterson verloren hat und deshalb Paul Nicholson seine Tourkarte, also wenn du die alle geschlagen hättest, dann...
Ja, jetzt Paul mal Nicholson langsam, du hast ein schlechtes Gewissen hier für Paul Nicholson, den mag ich ohne Ende, hör auf. Also ich hatte damit nichts zu tun.
Es war derselbe Baum, es ist der...
Ja. Und da musst du mich rausnehmen aus der Story. Da
streust du noch mehr Salz in die Wunde. Ja. Trotzdem ist ja auch nichts, sowas müsste auch mal besprochen werden. Super, vielen Dank, dass du da so ehrlich bist und diese Insights gibst. Aber es gab ja auch wirklich sehr tolle Momente in deiner bisherigen Karriere, die ist ja noch lange nicht vorbei, hoffentlich. Super League-Sieg. Super League bist du ja ein riesen Fan von und hast ja auch bekannt gegeben, dass es mit schweren Herzens dieses Jahr war, dass du da nicht weiter mitspielen konntest. Der Super League-Sieg, war das auch so ein kleiner Türöffner nochmal? Also das war ja auch ein super, super Ding damals, ne? Auf Sport 1 auch.
Ja, ich hatte da eigentlich nur einen Angstgegner, wenn ich ehrlich bin. Bei allen anderen war ich mir sicher, dass ich sie schlagen kann, wenn es normal läuft. Das war Mike Langendorf. Das ist so ein rotes Tuch für mich einfach beim Darts. Sehr schwer zu spielen. Für mich zumindest, das ist einfach ein mentales Ding. Und dann war die Situation, dass Mike in der ersten Runde gleich damals verloren hat. Und ich habe dann einfach so Sicherheit auch im Gefühl gehabt und war hochkonzentriert. Und ich war einfach, keine Ahnung, so im Nachhinein weiß ich gar nicht, wie das alles gelaufen ist. Aber es hat mir sehr viel bedeutet. Auch damals, Gaga ist hochgekommen, nicht nur wegen mir, auch wegen anderen, was weiß ich. Aber es hat mir auch so ein bisschen Unterstützung gegeben. Man darf ja auch nicht vergessen, ich habe, glaube ich, in diesem Jahr, lass mich jetzt nicht lügen, 750 oder 1000 Pfund haben mir gefehlt zur Quali über die Pro Tour. Also es war schon bitter, dass ich jetzt da auch noch das Finale spielen musste, mehr oder weniger, weil dann fallen dir diese ganzen Spiele ein, die du 6-5 verloren hast auf der Tour. Und umso glücklicher war ich dann, dass ich es nochmal geschafft habe. Und wie gesagt, es ist einfach, da geht einfach ein Gefühlschaos in dir durch. Und es war ein sehr, sehr wichtiger Sieg und für mich auch wieder so ein Moment. Vielleicht war ich zu der Zeit, habe ich wahrscheinlich zu den besten Spielern in Deutschland gehört. Also so aus eigener, bin ich so von, muss ich schon sagen. Ich darf mir auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, ich glaube, zu der Zeit war ich mit bei den Besten dabei, in Deutschland zumindest.
Die Schulter, die hoffentlich wieder gut ist. Hoffentlich wieder alles gut bei der Schulter.
Ja, das ist super. Also ich muss echt sagen, ich habe wirklich so ein bisschen schon Tränen in den Augen gehabt, teilweise beim Spielen, dass ich konnte mir meinen Pullover nicht richtig anziehen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist ein ganz, ganz bitteres Gefühl und es hat auch lang gedauert, Monate, ein Jahr jetzt fast, dass das wieder weg ist. Und jetzt muss ich halt dranbleiben. Und wie gesagt, ich bin 40 Jahre alt geworden dieses Jahr und muss leider feststellen, dass dir dein Körper nicht mehr alles so verzeiht wie vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren. Und war mir auch eine Lehre und ich möchte Dart nicht aus meinem Leben haben, niemals. Ich möchte immer spielen irgendwie, sei es jetzt ein Kneipenturnier oder sonst irgendwas. Und ich habe das schon vor meinen Augen schwinden sehen, weil ich gedacht habe, ich kriege den Arm nicht mehr durchgezogen. Es tut einfach jedes Mal weh, wenn ich den Arm bewege. Und umso glücklicher bin ich, dass ich heute wieder zumindest super schmerzfrei spielen kann. Es ist alles perfekt geworden. Ich war sehr rigoros und eifrig an meinen Übungen machen und es kann wieder losgehen.
Was sind die Ziele dann, wenn es wieder losgeht? Wahrscheinlich ist dann der Blick eher auf 2021, weil man nicht davon ausgehen kann, dass in diesem Jahr noch irgendwas in Richtung European Tour wirklich stattfindet.
Ja, 2021, bin ich einfach mal gespannt, wie es aussieht mit der Q-School, ob die wieder stattfindet. Ist halt auch bitter, wenn man die Q-School dieses Jahr mitgespielt hat. Man hat einen Haufen Geld bezahlt, hat eigentlich nichts davon gehabt. Bin jetzt mal gespannt, wie das die PDC regelt. Ansonsten, ja, wie gesagt, die meisten werden es wissen oder viele, ich bin Vater geworden. Das heißt, die Prioritäten haben sich hier auch noch mal ein bisschen verschoben in Richtung Familie. Ich werde so viel... Danke! Und ich werde so viel wie möglich versuchen zu spielen. Ich möchte es einfach auch nicht missen, aber ich werde mir jetzt auch keine Ziele oder sonst irgendwas lesen. Doch, ein Ziel habe ich möchte wieder die Nummer 1 beim BWDV werden. Das ist so ein Ding, wo ich sage, da muss ich wieder Fuß fassen und diese Dominanz, die ich bis vor anderthalb, zwei Jahren hatte, die möchte ich wieder haben.
Super League. Wirst du wieder mit dabei sein? Ist da schon irgendwas bekannt, falls die Super League dann nächstes Jahr wieder dann auch geben wird?
Ja, Stand jetzt ist die Super League findet statt und mehr oder weniger für alle, die jetzt mitgespielt haben, auch ohne Startgeld. Das heißt, es wird gut geschrieben. Die Spieler bleiben alle drin. Also es wird so wie es aussieht, wenn jetzt alle Ja sagen, wird es wohl die gleiche Super League 2021 wiedergeben. Klar, bitter für die, wo sich qualifizieren wollten. Andererseits, es ist Corona, es ist eine Pandemie, eine weltweite. Wir müssen jetzt auch die Arschbacken zusammenkneifen. Und jeder hat da sein Päckchen zu tragen. Ich bin vielleicht in der glücklichen Lage, dass ich wieder Super League spielen darf. Wobei ich jetzt nicht mein Haus und Hof verwetten würde, dass die Super League tatsächlich wieder stattfindet.
Andere Turnierformen denkbar?
Von mir aus gerne, solange die Gegner qualitativ hochwertig bleiben, so wie sie es eigentlich immer in der Super League waren, man viel spielen kann, man viel Erfahrungen mitnehmen kann, diesen Modus spielt, diese Best-of-11-Matches, die sind sehr, sehr wichtig für alle deutschen Spieler. Man sieht ja auch, Gaga und Martin spielen da nach wie vor mit, für die ist es natürlich eine perfekte Vorbereitung. Solange das alles so bleibt, gut. Was vielleicht noch für mich interessant wäre, wenn man so ein bisschen auf die GDC-Schiene schickt, mit mehr Startgeld, mit Preisgeld jedes Wochenende und mehr Turnierfeeling. Das würde ich mir wünschen.
So wie das bei Nordic und Baltic zum Beispiel passiert. Q-School, ganz kurz noch, weil du gerade das Niveau angesprochen hast, ist das auch ein Problem, dass da Spieler rumlaufen, die zwischen 85 und 100 spielen und dass dann auf der anderen Seite aber auch Spieler da sind, die dann halt mal eine 44 spielen?
Tja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin auch einer von der Fraktion, wo sich einfach so einen machbaren Gegner in der ersten Runde wünscht, einfach um reinzukommen, um ein bisschen Turnierluft zu schnuppern und sich dann so langsam aber sicher hochsteigert. Ja, ich sag mal so, die Regel ist einfach so, wer das Geld hat, wer das Geld investieren möchte und da mitmachen will, der kann das machen. Die PDC hat es auch gut geregelt, finde ich. Nur sollte sich jeder im Klaren drüber sein, wo er da hingeht, dass da nicht nur, dass es keine Spaßveranstaltung ist, sondern dass da viele Menschen viel rein investieren und ihre Zukunft vielleicht auch ein bisschen davon abhängt, ihre Träume zerplatzen können. Habe ich ja auch oft gesehen dort. Und wie gesagt, soll jeder mitspielen. Ob er jetzt 40 Average spielt oder 140, ist mir egal. Aber er soll es einfach ernst nehmen, sein Bestes geben und den Sport ordentlich repräsentieren.
Zum Abschluss dann noch die Frage, was sind noch deine Ziele? Nochmal WM auf jeden Fall. Ist das nochmal so ein Traum, nochmal die Bühne zu betreten?
Ja, sofort. Also da WM will ich auf jeden Fall nochmal hin. Also würde ich mir wünschen, da nochmal hinzugehen, egal auf welchem Weg. Das wäre so auf jeden Fall so ein ganz, ganz großes Ziel. Wahrscheinlich das Höchste auf meiner Liste stand jetzt.
Und wenn die Chance besteht, nochmal eine Tourcard zu nehmen, beziehungsweise nah dran zu sein, würdest du es nochmal probieren?
Ich weiß es nicht. Wie gesagt, die familiäre Situation hat sich verändert. Es ist ein ganz neues Leben und ich genieße es auch sehr, dieses neue Leben. Es macht wahnsinnig Spaß und ich weiß, ich werde jetzt vielleicht sentimental. Ich habe immer von Leuten gehört, oh, wenn du Kinder kriegst, alles toll, alles super, das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich habe immer gedacht, Leute, übertreibt es doch nicht. Millionen Leute kriegen Kinder, das kann doch nicht so besonders sein. Aber dieser Moment, wenn du dann wirklich selber in der Situation bist, dann weißt du endlich, wovon die alle geredet haben. Und dann geht dir auch ein Licht auf. Und dann, was ich vorher schon off-air gesagt habe, plötzlich hast du einen Haufen Probleme weniger in deinem Kopf, wo du einfach merkst, das waren keine Probleme. Es kommen aber einige dazu.
Dann ist Dart auf jeden Fall auch einfach nur Darts. Zum Abschluss unserer Sendung, es hat sich so ein bisschen eingebürgert, die beliebte Trivia-Frage. Kevin freut sich.
Oh Gott, ich bin vorhin schon in der Küche gestanden und habe gesagt, was kommt heute wieder?
Ich habe mir eine Frage rausgesucht zum World Matchplay. Es ist nicht ganz so einfach, aber auch, ich glaube, ja, auch nicht so schwierig. Also ja, ich erwarte schon zumindest ein paar richtige Antworten. Und mal gucken, also Robby liegt auf jeden Fall vor, das lege ich schon mal fest. Ich stelle die Frage und dann hat Robby den ersten Schuss. Ja. Und zwar geht es um die Frage, welche vier Spieler schafften es bei ihrem World Matchplay-Debüt direkt ins Finale vor Dimitri Vandenberg? Robby, hast du da eine Idee? Welche
vor Dimitri Vandenberg.
Vor Dimitri. Also jetzt sind es fünf, welche vier haben es vorher schon beim Debüt ins Finale geschafft?
Okay, also dann würde ich jetzt mal ganz stark mal Larry Butler einfach mal nehmen.
Gut, der hat es auch gewonnen, genau wie Dimitri, ja.
Genau, dann würde ich ganz stark gehen mit James Wade, der auf jeden Fall so ein Kandidat. Und dann würde ich vielleicht sogar, könnte es ja sein, das war ein Überläufer, der war mit dabei schon beim World Matchplay. Rod Harrington war es nicht, der ist keiner davon. Es können ja nicht so viele sein, pass auf. Dann nehme ich noch Ronnie Baxter. Nee, John Part. Ich nehme John Part. Entschuldigung, John Part. Aber der vierte fällt mir nicht ein.
Also Part ist falsch.
Okay.
Ja. Shorty, hast du noch eine Idee? Noch ein Name-Dropping ein bisschen betreiben? Hast du noch irgendeinen?
Oh. Ich würde vielleicht mal einen Waliser nehmen.
Wen hast du da im Kopf?
Webster.
Leider nicht. Also wir haben schon drei richtige Antworten eigentlich gehört. Also Ronnie Baxter war tatsächlich auch richtig.
Oh, okay.
Ja, und Kevin, kommst du auf den vierten, auf den letzten?
Um Himmels Willen, also es ist auch immer ich, der dann, oh Gott, bei Wade und Butler hätte ich auch gehabt, ja.
Ich gebe einen guten Tipp, Mit John Part war Robby schon nah dran, aus einem bestimmten Grund.
Ah, jetzt wird mir einiges klar.
Also, Moment.
Ist der nächste gute Tipp 170er Finish im Finale zum Sieg?
Ja, aber dann Colin Lloyd, aber das kann doch eigentlich gar nicht sein.
Aber Lloyd ist es echt nicht.
Ah, okay, dann war ich falsch.
Also aber Part, warum? Weil er Weltmeister, weil Übersee, reden wir da jetzt über irgendeinen Spieler, der nicht aus Europa kommt?
Nee, wir reden über einen Sky Sports Experten.
Dann bleiben aber ja nicht mehr viele. Wayne Mardell,
tatsächlich. 2003 war es Wayne Mardell. Baxter war 98, Wade 2006, Butler, gut, hat die Premiere gewonnen, 94. Ja, das waren die vier Spieler, die es vor Dimitri ins Finale bei ihrem Debüt geschafft haben. Dimitri war der siebte Ungesetzte im Finale tatsächlich.
Wen hat denn Butler 94 im Finale geschlagen?
Fragst du das jetzt mich?
Ja, weil das ja dann noch jemand wäre, der bei seinem Debüt das Finale erreicht hat.
Das ist natürlich eine gute
Einwand. Ja, guter Einwand. Guter Einwand.
Nicht schlecht.
Guter Einwand.
Sehr gut. Aber jetzt hast du mich ja richtig kalt erwischt. Aber genau, ja, das kann ich natürlich aus dem Kopf heraus sagen, dass das Dennis Priestley war. Der hat die ersten drei Male aber das Finale verloren, tatsächlich. Und auch nie gewonnen.
Sehr gut. Immerhin.
Habe ich mich noch rausgerettet?
Ja.
Also es waren fünf.
Plus Dimitri dann sechs quasi, ja.
Ja, also sechs, ja.
Das ist nicht sauber recherchiert. Ne? Ja. Obwohl Debüt natürlich im ersten Jahr natürlich dann eigentlich für jeden dann zählt. Ne? Also, ja. Ich gebe es zu, ich hatte schon mal bessere Fragen, aber die nächste kommt bestimmt dann. Und damit kommen wir auch zum Ende der heutigen Sendung. Robby, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Hat mega Spaß gemacht, mit dir über Dart und auch über deine Karriere bisher zu reden. Und ja. Shorty, Kevin, danke wie immer für eure Expertisen. Wir hören uns dann vermutlich mal nach den Geisterspieltagen der Premier League wieder, wenn die Tage in Milton Keynes dann vorüber sind. Das dauert ja noch ein bisschen Ende August, vermutlich vorher kein Live-Darts. Vielleicht, aber ich schätze mal nicht. Aber wir werden uns auf jeden Fall hier bei Shortleg wieder hören. Bestimmt auch wieder mit einem neuen Gast dann in der nächsten Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne teilen, bewerten den Podcast. Wir würden uns darüber freuen. Und ja, damit verabschieden wir uns auch dieses Mal, wenn es beim nächsten Mal dann wieder heißt: Shortleg, der Daten.de Podcast. Mach's gut.